Ja, wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe zum Thema Dienst. Pastor André Tövs hat uns vor 2 Wochen auf Lukas 17, 7 bis 10 verwiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass Dienst nicht nur ein Tun ist, sondern dass es eigentlich ein Sein beschreiben soll. Wir dienen nicht nur, das ist nicht nur ein Verb, sondern das soll unser ganzes Wesen sein, dass wir Diener sind. Wir stehen in der Pflicht, Jesus zu dienen, der uns freigekauft hat. Heinrich Derksen hat uns letzte Woche dann Matthäus 20, 20 bis 28 vor Augen geführt, wo deutlich wird, dass Jesus selbst unser größtes Vorbild im Dienen ist. Er selbst ist gekommen, er, der König selbst, ist gekommen, um sich nicht dienen zu lassen, sondern uns Menschen zu dienen und sein Leben für uns hinzugeben. In diese zugegebenermaßen sehr großen Fußstapfen sollen wir als seine Nachfolger treten. Heute wollen wir uns mit der Dynamik des Dienstes beschäftigen. Geht es beim Dienen nur um etwas zwischen mir und Gott oder was haben eigentlich die anderen Christen um mich herum damit zu tun? Frank hat schon ein bisschen darauf verwiesen, auf diese Frage. Da hört man ja schnell Parolen wie, wir dienen nicht Menschen, sondern wir dienen Gott. Aha, okay, aber seit wann stehen diese beiden Dinge denn eigentlich in einem Widerspruch zueinander? Gott dienen und Menschen dienen, ist das ein Widerspruch? Roger Federer ist einer der bekanntesten Tennisspieler der Welt. Ich habe euch ein Bild von ihm mitgebracht. Selbst diejenigen, die mit Tennis wenig bis gar nichts am Hut haben, dürften schon mal von ihm gehört haben. Er ist einer der erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten und er hat in seiner ganzen Karriere bislang 103 Turniere gewonnen. In einem Interview mit der Zeit im Sommer wurde er gefragt, Herr Federer, wie fühlen Sie sich denn da so draußen auf dem Platz? Und dann hat Roger Federer geantwortet, naja, jetzt ganz ehrlich zugegeben, man fühlt sich oft sehr alleine da draußen. Du bist auf diesem Platz und du spielst dein Match und du darfst mit niemandem kommunizieren beim Tennis. Also selbst Familien und Familienangehörige, die auf der Tribüne sitzen, mit denen darf man nicht kommunizieren während des Spiels und auch nicht mit dem Trainer, sondern du spielst dein Match. Und so ein Spiel, das kann ja manchmal 3, 4 oder 5 Stunden lang gehen und du bist in deinem Kopf und kannst das nur alleine gewinnen. Niemand hilft dir, wenn du eine Downphase hast und wenn du einen Erfolg feierst und wenn das Spiel gut für dich läuft, dann feierst du das mit dir selbst. Den Pokal am Ende, den feierst du mit dir selbst. Federers Kollege Andre Agassi hat sogar mal gesagt, Tennis ist der einsamste Sport der Welt. Tennis-Einzel ist Einzelsport. Wir möchten uns heute mit der Frage beschäftigen, wenn Christsein eine Sportart wäre. Wäre es Einzelsport oder wäre es ein Teamsport? Unser Text, den wir heute zu Wort kommen lassen möchten, gibt uns da eine ganz klare Antwort. Christsein wäre Mannschaftssport. Und der Text erklärt uns auch eine Menge darüber, wie dieses Team funktionieren sollte. Das Thema meiner Predigt heute lautet, Christsein ist Teamsache. Ihr könnt gerne schon mal den Text aufschlagen, wenn ihr eure eigenen Bibeln dabei habt, nämlich 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 21. Der Begriff Team, das hat Frank ja eben schon ein bisschen vorweggenommen, der löst bei jedem Menschen etwas anderes aus. Manche, ja, verstehen diesen Begriff eben unter dieser Bedeutung, Team, toll, ein anderer macht's. Man könnte den Begriff Team aber auch folgendermaßen verstehen, und zwar together everyone achieves more. Auf Deutsch, zusammen erreicht jeder Einzelne mehr. Beides kann wahr sein. Ja? Manchmal helfen sich Spieler eines Teams und erreichen so weit mehr, als jeder Einzelne individuell erreichen könnte. Manchmal sieht es aber umgekehrt aus. Da ist ein Team und das sind lauter gute Individualisten, aber die können nicht zusammen. Und die zerfleischen sich und ziehen sich runter und am Ende verlieren sie das Spiel. Wie sieht es bei unserem Team, dem Team Gemeinde, aus? Worauf kommt es an, damit wir als Team gut funktionieren? Mit dieser Frage möchten wir uns heute beschäftigen. Aber bevor wir zu dieser Frage kommen, geht der Text auf eine noch viel grundlegendere Frage ein, und zwar auf die Frage, was macht dich und mich eigentlich zu einem Teil dieses Teams Gemeinde? Lass uns dazu jetzt in den Text eintauchen, 1. Korinther Kapitel 12, und wir lesen ab Vers 12. Nach der NGÜ lese ich den Text. Und da heißt es: Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Vielleicht liest du gerade den Text in deiner Übersetzung mit und du fragst dich, wie das jetzt hier zusammenpasst. Ich habe, wie gesagt, den Text aus der NGÜ gewählt, und die NGÜ macht das an einigen Stellen immer wieder so, dass sie Dinge, die vielleicht nicht beim ersten Lesen nicht ganz so deutlich sind, etwas deutlicher machen. Also wenn man einen Text von anderen Übersetzungen neben den der NGÜ legt, ist der von der NGÜ meistens ein bisschen länger. Deswegen wundert euch nicht über Unterschiede, die vielleicht hier bestehen. Die Stellen, die ich bis jetzt gesehen habe, da macht das die NGÜ meistens ziemlich gut, dass sie die Sachen ein bisschen mehr verdeutlicht. Paulus schreibt hier an die Korinther und möchte ihnen klar machen: Liebe Korinther, wenn es ein Bild gäbe, das euch beschreiben sollte als Gemeinde, dann ist es das Bild eines menschlichen Körpers. So ein Körper besteht ja aus vielen Einzelteilen, und von den meisten Körperteile, also die meisten Körperteile selbst an sich sind komplexer als jede Rechenmaschine. Der menschliche Körper ist ein wandelndes Wunder. Ja, also wenn Menschen nicht an Wunder glauben, dann sollten sie mal einfach nur in den Spiegel schauen, und dann müssten sie mindestens ein Wunder selbst sehen, nämlich sich selbst. Also der menschliche Körper ist ein zusammenhängendes Ganzes aus verschiedenen Einzelteilen. Und am Ende von Vers 12 heißt es dann: Genauso ist es bei Christus. Was meint Paulus jetzt damit, wenn er diesen Satz sagt? Dass Jesus auch so ist wie ein Körper? Oder was ist hier der Vergleichspunkt? Nein, Paulus meint damit die Gemeinde, wenn er sagt, genauso ist es bei Christus. Ja, er setzt voraus, dass die Korinther sofort verstehen, was er da sagt. Denn das ist schon ein erster sehr wichtiger Hinweis. Gemeinde ist nicht ein Projekt, das von Menschen gegründet, erneuert, gebaut oder abgerissen werden kann. Dazu sind Menschen überhaupt nicht in der Lage. Wir reden oft davon, ja. Dieser Pastor, der hat dort eine Gemeinde gegründet. Das ist eigentlich nicht ganz richtig. Sondern Jesus selbst ist der Kopf des ganzen Projekts. Er ist das Haupt. Also er ist der Kopf der Gemeinde, und durch ihn funktioniert das Ganze überhaupt erst. Sonst wäre es absolut unmöglich. Er sagt in Matthäus 16, Vers 18 zu seinem Jünger Petrus: Auf dich, diesen Felsen, will ich meine Gemeinde bauen. Nicht Petrus, auf dich, diesen Felsen, will ich deine Gemeinde bauen, sondern meine Gemeinde. Das ist schon mal ganz wichtig. Jesus ist der Kopf des ganzen Projekts. Okay, wenn Gemeinde denn jetzt Jesu-Ding ist, welche Rolle spielen wir eigentlich als Menschen in diesem ganzen Gefüge? Und dazu kommt Paulus ja jetzt in Vers 13, wenn er sagt, wir sind die lebendigen Körperteile dieses komplexen Körpers Gemeinde. Und an dieser Stelle möchte ich jedem von uns hier im Raum, jedem im Livestream eine Frage stellen: Woher weißt du, ob du wirklich ein Teil dieses Projekts, dieses Körpers bist oder nicht? Woher weißt du das? Von welcher Frage hängt das ab? Hängt es davon ab, ob du dich hier heute, wenn du hier sitzt, angenommen fühlst? Hängt es davon ab, ob du dich gebraucht fühlst? Hängt es davon ab, ob du dich wohlfühlst? Nein. Das sind alles wirklich tolle Dinge und erstrebenswerte Dinge. Aber der einzige Faktor, der hier zählt, ist die Frage: Hast du Jesus alle deine Sünden und dein ganzes Leben abgegeben oder nicht? Das ist eine ganz einfache und simple Frage. Wenn du das getan hast, dann trifft das, was Paulus hier sagt, auch auf dich zu. Dann bist du nämlich mit dem Heiligen Geist getauft worden. Ja? Diese Stelle kann verschieden ausgelegt werden in Vers 13. Ich persönlich denke, dass es hier nicht um die Wassertaufe geht, sondern um die Taufe, die noch vor der Wassertaufe kommt, nämlich die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir sind getauft mit dem einen Geist Gottes, in dem Moment, wo wir gläubig werden. Das klingt immer so mystisch, finde ich. Und ganz ehrlich, das ist es auch irgendwie ein bisschen, oder? Denn wir können den Geist Gottes ja nicht sehen. Von außen betrachtet, was passiert da, wo ein Mensch ja den Heiligen Geist empfängt? Aber wenn wir diesen Geist Gottes in uns haben, sehen wir uns, die anderen Menschen, die Welt um uns herum auf einmal mit anderen Augen. Wir können versuchen, den Heiligen Geist stumm zu schalten, ihn zu verdrängen. Aber der Heilige Geist ist diese Stimme in uns, die uns leiten möchte, die uns helfen möchte, Gott besser zu verstehen und die uns helfen möchte, immer wieder aufs Neue für das Gute statt für das Schlechte einzustehen. Es ist diese Stimme, die sagt, Jonathan, du weißt gerade ganz genau, dass das unwürdig ist, dieser Gedanke, den du über Bruder XY denkst. Oder Jonathan, du könntest jetzt hier in diesem Moment ein Wort der Wahrheit und des Friedens sprechen. Das ist der Heilige Geist, der uns diese Dinge innerlich klar macht. Und noch etwas hat der Heilige Geist bewirkt. Er hat uns verschiedene Gaben gegeben, jedem Einzelnen individuell. Und diese Gaben, die gehen über unsere natürlichen Begabungen hinaus. Dazu könnt ihr euch gerne nochmal die Kapitel 12 und 13 durchlesen. Dafür reicht leider die Zeit heute nicht. Aber diese Kapitel 12 und 13 sollte man unbedingt zusammenlesen. Jedenfalls ist es der Geist, der uns überhaupt erst zu lebendigen Körperteilen dieses Körpers Jesus macht. Es ist der Geist, der in dir lebt, der dich zu einem Teil des Teams Gemeinde macht. Und da spielt es absolut keine Rolle, was deine menschliche Identität ist. Ja, Paulus sagt, Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie. Also er nimmt die größtmöglichen Gegensätze, die man sich damals vorstellen konnte. Und auf uns übertragen könnte man vielleicht sagen, es ist egal, ob du Deutscher bist oder Kurde, ob du Amerikaner bist oder Russe. Es ist egal, ob du Russlanddeutscher oder Türke bist. Es ist egal, ob du Obdachloser oder Gutverdiener bist. Das alles spielt bei Gott überhaupt keine Rolle. Jeder, der zu Gott gehört, gehört auch zu seinem Team der Gemeinde. Jeder, der zu Gott gehört, gehört auch zu seinem Team der Gemeinde. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, alles, was jetzt im Text folgt, nach Vers 13, gilt nur dann für dich und mich, wenn wir Teil dieses Teams sind. Und es könnte in deinem Leben, glaube ich, nichts Bedeutenderes geben, als Teil dieses Teams zu werden. Ja, es gibt nur eine Voraussetzung, um Teil dieses Teams zu sein. Du musst bereit sein, alles für Gott loszulassen und alles für ihn aufzugeben. Du darfst ihm alle deine Verfehlungen, deine Sünden abgeben und du darfst neues Leben von ihm empfangen und den Heiligen Geist empfangen. Vielleicht ist das für dich eine sehr krasse Entscheidung, wenn ich jetzt hier sage, dein ganzes Leben, alles loslassen. Und ja, es ist eine krasse Entscheidung. Eine Entscheidung, eine grundlegende Entscheidung für das ganze Leben. Aber du wirst sehen im Verlauf dieses Textes, dass es sehr, sehr ermutigend ist, was wir dann lesen werden. Und zwar bist du nicht alleine. Wenn du dein Leben für Gott abgibst, dann bist du nicht alleine, sondern du hast ein Team um dich. Ja, und du bist Teil eines Teams, das einzigartig ist, weil der Team-Captain und Anführer dieses Teams, Jesus, der beste Team-Captain ist, den man sich vorstellen könnte. Er hält dieses Team zusammen und er formt etwas Geniales daraus. Ich möchte dich also ermutigen, du kannst heute schon Teil dieses Teams werden. Es gibt keine Probetrainings, es gibt keine Castings oder so. Hier kann jeder ein Teil davon werden, der Jesus alles abgeben möchte. Okay, also die Voraussetzung für dieses Team, um Teil dieses Teams zu sein, die ist geklärt. Man gehört dazu, wenn der Heilige Geist in einem lebt. Und Jesus ist der Kopf dieses Teams, er gibt die Richtung vor. Worauf kommt es aber jetzt im Alltag drauf an, wenn dieses Team nicht nur, naja, sagen wir mal, auf dem Foto gut aussehen soll, sondern auch tatsächlich Leistung auf den Platz bringt? Ja, darüber spricht Paulus jetzt in den nächsten Versen und es wird so ein bisschen eigenartig und zwar lässt Paulus jetzt die verschiedenen Körperteile sprechen. Lesen wir mal ab Vers 14. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe denn dann das Gehör? Wenn es nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem Einzelnen eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Was Paulus hier im Prinzip sagt, ist: Leute, wundert euch nicht, dass ihr so verschieden seid. Das ist richtig so. Gott hat das so gewollt. Das hat er nicht aus Versehen so gemacht. Gott wollte nicht den einen perfekten Christen konzipieren, ihn hier in die Reihe setzen und dann 300 Mal geklont hier sitzen haben. Das war nicht Gottes Idee, nie. Paulus treibt dieses Bild sogar echt ins Absurde hinein, um seinen Punkt zu verdeutlichen. Er sagt, was wäre das für ein komischer Körper, wenn er nur aus Augen bestünde oder nur aus Ohren? Das wäre ziemlich unpraktisch, so 80 Kilogramm Auge am Stück. Das wäre ziemlich einseitig und was könnte so ein Körper, ja, wenn er zu 80 Kilogramm nur aus Auge bestehen würde? Nein, gerade das macht den menschlichen Körper ja aus, dass er diese vielen verschiedenen Sinne hat. Sehen, fühlen, riechen, schmecken, hören. Und genauso ist es in der Gemeinde. Ja, jedes gute Fußballteam braucht nicht nur Stürmer, sondern auch Abwehrspieler und einen Torwart. Wir alle hier sind total verschieden, aber jeder von uns gehört dazu. Wenn du dich anschaust und sagst, na gut, hier vorne vielleicht die Sänger, die Musiker, die immer hier sonntags predigen vorne, die sind wichtig für die Gemeinde, aber ich? Ich sehe mich noch nicht mal, wenn wir das jetzt auf das Fußballteam übertragen, ich sehe mich noch nicht mal auf der Auswechselbank sitzen, sondern auf der Tribüne irgendwo da oben. Ich spiele überhaupt gar keine Rolle hier. Lieber mache ich auch gar nichts, weil ich wäre wahrscheinlich einfach nur ein Störfaktor. Da will ich dir ganz deutlich an dieser Stelle sagen, schlag dir diese Gedanken aus dem Kopf. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Vielleicht hast du gerade noch den Eindruck, dass du kein besonders bedeutender Teil dieser Gemeinde bist. Aber das ist de facto nicht wahr. Du hast eine wichtige Rolle hier. Selbst wenn du noch ganz frisch dabei bist, hast du jetzt schon eine wichtige Rolle hier. Klar, ja, wenn wir eine falsche Haltung haben, Gott gegenüber, anderen Menschen gegenüber, uns selbst gegenüber, dann können wir tatsächlich ein Störfaktor sein in der Gemeinde. Aber das bedeutet nicht, dass wir grundsätzlich am falschen Ort wären. Das bedeutet, dass wir an unserer Haltung arbeiten müssen. Denken wir nochmal an das Bild des menschlichen Körpers. Ja, jedes einzelne Körperteil ist wichtig. Nicht jedes ist gleich auffällig und sofort sichtbar, aber jedes Körperteil hat eine wichtige Funktion. Wusstet ihr, wie wichtig für uns, für unseren Körper, der kleine Zeh an unserem Fuß ist? Ich bin kein Mediziner und ich lasse mich auch gerne korrigieren, aber ich habe mich mal ein bisschen da reingelesen. Und das, was ich gelesen habe, war, dass der kleine Zeh gemeinsam mit der Ferse die Hauptlast unseres Körpers trägt und er hilft uns, unser Gewicht zu balancieren. Ja, Menschen, bei denen der kleine Zeh amputiert wird, können bis zu 6 Monate benötigen, um wieder normal laufen zu können und wieder gut das Gleichgewicht halten zu können. Das ist doch schon erstaunlich, oder? Dieser kleine Zeh, ja, den wir meistens nur dann bemerken, wenn wir irgendwie im Dunkeln gegen irgendein Möbelstück knallen, ja, der hat so eine wichtige Funktion für uns. Habt ihr schon mal, wenn ihr vielleicht mal unter der Woche ins Fitnessstudio geht, habt ihr da schon mal irgendeinen Menschen gesehen, der seinen kleinen Zeh trainiert? Wahrscheinlich nicht, oder? Also warum trainiert kein Normalsterblicher seinen kleinen Zeh? Die Antwort ist ganz einfach. Der kleine Zeh ist nicht besonders ansehnlich. Und viel Muskelwachstum ist da auch nicht möglich beim kleinen Zeh. Und selbst wenn, wer versucht schon andere Menschen mit seinem kleinen Zeh zu beeindrucken? Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass der kleine Zeh unglaublich wichtig ist für den Körper. was bedeutet das? Was bedeutet dieses Bild für uns? Wenn du denkst, oh Mann, ich weiß gar nicht, ob ich hier in dieser Gemeinde gebraucht werde, ob ich hier einen Platz habe, dann versuch dich an dieses Bild des kleinen Zehs zu erinnern. Du hast definitiv deinen Platz hier bei uns in der Gemeinde. Du gehörst dazu. Das Problem ist häufig das, dass wir die Gabe des anderen nicht genug wertschätzen und nicht wirklich erkennen, was für eine Gabe Gott in diesen Menschen hineingelegt hat. Wir bewerten oft nach oberflächlichen Kriterien. Ja? Und vielleicht wirst du manchmal enttäuscht sein und deine Fähigkeiten und Begabungen, die Gott dir gegeben hat, wird von uns als Gemeinde nicht genügend beachtet und wertgeschätzt. Und das müssen wir dann auf unsere Kappe nehmen, als Bereichsleiter in der Gemeinde, wenn wir darauf nicht Acht geben. Unsere Aufgabe ist es, das Potenzial, das Gott in jeden reingelegt hat, zu erkennen und zu entdecken und zu fördern. Denn Fakt ist, Gott lügt nicht. Und wenn er das hier sagt durch Paulus, dann stimmt es auch, dass du zu diesem Team dazugehörst und dass du gleichwertig mit den anderen bist. Ich darf jetzt seit 10 Jahren hier mit in Köln-Ostheim in der Jugendarbeit mitarbeiten und ich verstehe immer mehr, wie wichtig dieser Gedanke ist. Ich bin immer mehr begeistert von diesen Menschen, die so anders sind als ich und die so anders denken und andere Fähigkeiten haben als ich, weil sie mich ergänzen, weil ich ohne sie das überhaupt gar nicht machen könnte. Ich wäre völlig aufgeschmissen. Ja, ich bin keine eierlegende Wollmilchsau und du bist es auch nicht. Niemand von uns kann alles. Und das hat Gott ganz bewusst so gesteuert und gemacht. Also ist es wichtig, dass du die Wichtigkeit deiner Rolle erkennst und anfängst daran zu glauben, dass es auch so ist, dass Gott einen wichtigen Teil für dich vorgesehen hat. Aber Paulus hört hier nicht auf. Er beleuchtet das Ganze jetzt mal von der anderen Seite. Nämlich, wir lesen ab Vers 20, dass Paulus sagt, aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Ja, erst sagt Paulus, erkenne, dass du eine wichtige Rolle im Team hast. Und jetzt sagt Paulus, ja, aber der andere ist dann logischerweise auch wichtig. Und jetzt denkst du vielleicht, ja klar, Jonathan, was erzählst du uns hier? Das wissen wir doch schon längst alle, dass jeder wichtig ist und dass es nicht nur allein geht. Erzähl uns doch mal was Neues. Aber Moment mal, jetzt mal ganz ehrlich. Glauben wir zu 100%, dass jeder, der heute hier in den Reihen sitzt oder vor dem Bildschirm sitzt und der Gottesgeist in sich trägt, ein wichtiger Teil der Gemeinde ist, glauben wir das zu 100%. Oder denken wir uns stillheimlich doch manchmal viel eher, boah, Mann, die Hälfte von den Leuten hier, die könnte man eigentlich auch so mal hier rausschmeißen. Die packen nicht an, die brauchen wir nicht. Oder wir denken uns, ich liebe diese Gemeinde, aber diese eine Gruppe von Leuten, die immer mit ihren moralischen Warnungen und mit ihren prophetischen Warnungen, die sie hier aussprechen, ohne die wäre alles so viel leichter, wenn die nicht die ganze Zeit Stress machen würden. Lass uns doch einfach mal ehrlich sein. Es ist oft schwierig, in der Gemeinde miteinander klarzukommen, vor allem dann, wenn man sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge hat. Wenn man andere Dinge für sehr wichtig hält als der andere. Und auch wenn jeder Einzelne an Gott glaubt und ihm nachfolgen möchte, selbst dann kommen wir manchmal immer noch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und nein, ich werde jetzt an dieser Stelle nicht näher irgendwie auf die Corona-Sache eingehen. Da denkt sich wahrscheinlich sowieso jetzt schon jeder seinen Teil dazu. Aber Paulus ist, was ich sagen möchte, ist, Paulus ist nicht naiv, wenn er hier sagt, jeder ist wichtig. Nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, nein, er weiß sehr wohl, dass das eine große Herausforderung ist. Dass das passiert nicht so automatisch von alleine, sondern darauf müssen wir achten und daran arbeiten als Gemeinde. Ja, Paulus selbst hatte ja in seinem Dienst heftige Auseinandersetzungen mit anderen Mitarbeitern, wo verschiedene Vorstellungen aufeinander geprallt sind. Und trotzdem sagt er ganz bewusst, liebe Korinther, jeder braucht hier jeden. Also jetzt mal ganz konkret auf uns übertragen, wir brauchen unsere Pastoren. Wir können nicht sagen, wir leben unser Christsein einfach so ohne unsere Pastoren. Andersrum gesagt, die Pastoren brauchen uns. Sie brauchen unseren Einsatz, unserer Gaben. Die Evangelisten, ja, die hier keine zwei Wochen still auf ihrem Platz sitzen können, die brauchen diejenigen, die die Gruppe beisammen halten und wie Hirten sind, die anderen helfen, im Glauben zu wachsen. Die Denker brauchen die praktischen Helfer, ansonsten würde sich hier nichts bewegen und man würde nur 1000 gute Ideen haben. Die praktischen Menschen brauchen allerdings auch wieder die Denker, weil sonst würden sie vielleicht ganz viel Arbeit in etwas investieren, was nicht der richtige Weg wäre. Und so könnte man jetzt weitermachen und immer mehr darstellen, wie sehr wir uns eigentlich gegenseitig brauchen. Gott ist letztlich dafür verantwortlich, wer alles Teil seiner Gemeinde hier in Köln-Ostheim ist. Er rettet, wen er will. Das suchen wir uns nicht aus. Und niemand sitzt hier heute aus purem Zufall. Gott wollte es so, dass wir heute hier sind. Und das hat Konsequenzen für unsere Haltung zueinander. Wir sollten uns positiv einander gegenüber verhalten. Das wäre nur klug, denn denken wir nochmal an dieses Bild der Fußballmannschaft. Stellt euch einfach mal vor, unser Bundestrainer Jogi Löw sagt, in den letzten Spielen haben wir einfach irgendwie zu wenig Tore geschossen. Wir ändern jetzt den Trainingsplan. Und was wir jetzt machen ist, 100% des Trainings nur noch Torschuss. Alle. Ja, die Stürmer, aber auch die Mittelfeldspieler, Abwehrspieler, Torhüter, alle. Ja, weil je besser wir im Torschuss sind, desto besser werden wir im Spiel abschneiden. Ne? Also das heißt, 2 Wochen lang wird nur Torschuss trainiert und dann kommt das Spiel. Das Spiel beginnt und ja, logischerweise, wenn der Ball einmal nach vorne kommt, dann gelingt es dem deutschen Team sehr gut, ein Tor zu erzielen, aber hinten bekommt die Mannschaft nichts auf die Kette. Und wenn der Stürmer dann vom Torhüter ist, vor Manuel Neuer, dann hilft es Manuel Neuer nicht, dass er gut ein Tor erzielen kann, sondern dann muss er den Ball abwehren können. Ja, am Ende würde Deutschland wahrscheinlich sang- und klanglos untergehen in so einem Spiel und das Spiel verlieren. Denn man hat sich nur auf einen Punkt konzentriert und nur auf eine Aufgabe. Dieses Bild klingt erstmal vielleicht völlig absurd, aber denken wir nicht manchmal so über Gemeinde? Also das ist die eine Sache, auf die wir uns konzentrieren müssen. Oder das ist die eine Gabe, die wirklich nützlich ist, die wir brauchen. Die anderen, naja, die sind halt auch so dabei. Aber nein, es geht wirklich darum, dass wir verstehen, dass Gott jedem Einzelnen von uns Gaben und Aufgaben gegeben hat und dass wir uns gegenseitig in diesen Dingen fördern, statt uns zu streiten. Die einen schießen die Tore, die anderen verhindern die Gegentore. Und nur zusammen ist man wirklich ein erfolgreiches Team. Ja, der Punkt ist doch der, dass wir oft denken, das klingt so schön, wir kommen hier alle zusammen, wir sind eine Einheit. Aber dass wir jeden Einzelnen hier wirklich brauchen, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, dass Paulus hier in diesem Beispiel auch Kopf und Fuß wählt. Ja, das sind die beiden Körperteile, die im Prinzip voneinander am weitesten entfernt sind. Aber wenn der Kopf sagt, ich will jetzt einen Sprint hinlegen, aber sich vorher die Füße abhackt, dann wird er nicht ankommen. Aber das ist das, was wir oft machen. Wir wollen etwas bewegen für Jesus, auf unsere Art und Weise unser Ding für Jesus machen, aber wir sehen nicht, dass wir die unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichen Gaben dafür brauchen, die das Ganze dann stemmen. Ich möchte dich mal herausfordern, ich möchte jeden Einzelnen von uns herausfordern, dass wir einfach mal in diesem Moment versuchen, ja, lass uns mal versuchen, an eine Person zu denken, die uns jetzt in den Sinn kommt, bei der wir sagen würden, ich sehe momentan einfach nicht, wie diese Person diese Gemeinde hier bereichert. Oder noch etwas krasser ausgedrückt, diese Person ist für mich fast schon wie ein Störfaktor hier. An die Neuen, die noch nicht lange hier dabei sind, vielleicht habt ihr solche Menschen noch nicht kennengelernt, aber ich habe die ehrenhafte Aufgabe, euch zu desillusionieren und zu sagen, ganz sicher werdet ihr so eine Person hier kennenlernen, mit der ihr erstmal nichts anfangen könnt. Ja? Eine Person, die so gar nicht auf eurer Wellenlänge ist. Wenn du jetzt also diese eine Person vor Augen hast, dann sprich mal folgenden Satz in deinen Gedanken über diese Person aus. Es ist richtig gut, dass diese Person ein Teil dieser Gemeinde ist. Vielleicht verstehe ich noch nicht warum, aber ich will verstehen lernen und möchte, dass du es mir zeigst, Gott, warum diese Person so wertvoll für diese Gemeinde ist. Ja, es ist richtig gut, dass diese Person ein Teil dieser Gemeinde ist. Vielleicht verstehe ich das noch nicht, aber ich möchte, Gott, dass du mir das zeigst. Ich will uns ermutigen, lass uns anfangen, für diese Person zu beten. Jetzt mal ganz ehrlich, es ist leicht, mit guten Freunden zu beten und für gute Freunde, aber für diejenigen zu beten, mit denen wir keine Verbindung spüren, das ist eine Herausforderung. Aber das ist eben das, was uns als Teamgemeinde anders machen sollte, einzigartig machen sollte. Dass unsere Gemeinschaft nicht einfach rein auf Sympathie gegründet ist und dass wir uns nicht über den anderen ärgern, der so anders ist als wir, sondern dass wir die Unterschiede viel mehr anfangen, schätzen zu lernen. Denn Gott hat uns diese Unterschiede gegeben und so gewollt. Ich komme zum Schluss. Wir haben uns heute mit zwei Fragen auseinandergesetzt. Erstens, was ist das für ein Team, die Gemeinde Jesu? Und wie wird man ein Teil von diesem Team? Hier haben wir festgestellt, dass jeder, der Jesus als seinen persönlichen Erretter angenommen hat, dazugehört, jeder ohne Ausnahme, egal welchen menschlichen Identitätshintergrund er hat. Zweitens, was macht dieses Team aus? Wie funktioniert es? Und hier haben wir gesehen, dass wir weder versuchen sollten, andere Leute komplett zu kopieren, noch dass wir uns darüber aufregen sollten, dass andere so anders sind als wir. Nein, die Lösung ist die, wir ergänzen uns und brauchen uns gegenseitig. Und so möchte ich uns ermutigen, lass uns diese Wahrheit mehr verinnerlichen und dafür beten, dass wir selbst unseren richtigen Platz hier in der Gemeinde erkennen und lasst uns dem anderen helfen, seinen Platz hier zu finden. Indem wir uns gegenseitig dort ermutigen, wo wir die Gaben des anderen sehen. Christsein ist kein einsamer Einzelsport. Christsein ist Teamsache. Amen.